SWR 2 Zeitgenossen. Heute zu Gast die rumänisch-schweizerische Schriftstellerin Dana Grigorcea. Am Mikrofon ist Carsten Otte. Frau Grigorcea, mit jedem Buch scheinen Sie sich neu zu erfinden. Sie haben Reiseerzählungen und einen Schelmroman geschrieben, ließen Dracula in Ihrem preisgekrönten Buch Die nicht sterben, wieder aufstehen, haben Kinderbücher veröffentlicht und begleiten nun im neuen Prosawerk mit dem Titel Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen einen Bildhauer in den 1920er Jahren nach New York. Vielleicht bleiben wir zunächst beim neuen Roman und den Roaring Twenties. Der in Paris lebende Künstler Konstantin Aves fährt per Schiff in die Vereinigten Staaten und bekommt es zunächst einmal mit der Zollbürokratie zu tun. Was ist geschehen?
Er bringt mit sich sein neuestes Kunstwerk, einen Vogel. Und dieser Vogel wird von den Zöllnern nicht als Kunst erkannt, sondern es wird als Gebrauchsgegenstand verzollt. Kunst wäre zollfrei gewesen, aber er muss Zoll bezahlen. Die Gebühr wird recht niedrig angesetzt, was ihn zusätzlich pikiert, ärgert. Und irgendwann wird er dem amerikanischen Staat dafür den Prozess machen.
So endet das Buch ja auch. Wir sind ja schon relativ schnell dann auch bei einem Kernthema des Romans. Was ist Kunst? Was ist das Wesen der Kunst? Wo verläuft die Grenze zwischen Gegenständen des Alltags und Objekten, die künstlerisch gestaltet sind? Sie haben das vorhin ja auch schon angedeutet. Und diese Fragen haben nicht nur etwas zu tun mit der Zollbürokratie, sondern die gehen ja wirklich ins Eingemachte. Übrigens hat es den Fall wirklich gegeben. Wie haben Sie den Stoff entdeckt?
Ich habe mich immer für Constantin Brâncuș interessiert, für den rumänischen Bildhauer, der zu Fuß nach Paris gegangen ist, zuerst bei Rodin gearbeitet hat und sich danach selbstständig gemacht hat und sich ein Leben lang sehr schwer von seinen Kunstwerken trennen konnte. Er war nicht sehr wohlhabend, obwohl er mit dem Verkauf seiner Kunstwerke große Summen hätte bekommen können, aber es ist ihm immer schwer gefallen, sich von seiner Kunst zu trennen. Er hat seine Kunstwerke als seine Kinder angesehen. Und diesen Fall mit dem amerikanischen Zoll, das ist eine wahre Geschichte. Sein Freund Edward Steichen, der Fotograf, ist mit dem Bird in Space, mit dem Vogel im Raum, nach New York gefahren und musste das Kunstwerk tatsächlich als Gebrauchsgegenstand verzollen. Und Brâncuș, glaube ich, hat das gar nicht so viel ausgemacht, aber seine Freunde haben ihn dazu ermutigt, dem amerikanischen Staat den Prozess zu machen. Und es gab einen aufsehenserregenden Prozess in der Epoche. Da haben berühmte Künstler, da haben Museumsdirektoren ausgesagt, da haben Künstler ausgesagt, die neidisch waren auf Constantin Brâncuș.
Die haben das sozusagen gar nicht für Kunst gehalten und haben das schlecht gemacht.
Ja, genau. Und am Schluss hat Constantin Brâncuș tatsächlich diesen Prozess gewonnen und die amerikanischen Zeitungen haben groß getitelt It's a Bird. Das fand ich so schön, weil es ist wie dieser Ausruf, it's a boy, it's a girl. Und bei ihm hieß es, it's a bird.
Und damit war bewiesen, es ist ein Kunstwerk, es hat Ähnlichkeiten, welche auch immer, mit dem Vogel. Und das ist tatsächlich eine Folie, die Sie auch erzählen. Aber kommen wir mal zu dieser Romanfigur, Konstantin Aves. Der kommt ja da in ein Künstler-, in ein Filmmilieu, das nach ganz anderen Regeln tickt und der wahrscheinlich dann sich auch literarisch entfernt von dem historischen Vorbild, oder?
Wahrscheinlich. Ich wollte auch keine Biografie schreiben, aber vielleicht kommt man mit Literatur bestimmten Figuren am nächsten. Mich hat einfach die Frage interessiert, was Kunst mit einem macht, woraus Kunst entsteht, wie man die zündenden Ideen für die Kunst bekommt, wie es sich mit dieser Getriebenheit leben lässt im Alltag, wie sozialfähig ist man dann, wie glücklich macht einen die eigene Kunst.
Beziehungsweise wie unglücklich, könnte man bei Konstantin Aves sagen, weil er muss sich ja in gewisser Weise den Gegebenheiten des Marktes anpassen. Also er kommt nach Amerika, dummerweise ist sein Galerist Milner verstorben Und er muss jetzt nicht nur für seinen Unterhalt sorgen, sondern er möchte irgendwie ankommen. Und da gerät er in eine Filmgesellschaft. Und in welcher Weise fügt er sich dann den finanziellen und kulturindustriellen Gegebenheiten des neuen Landes?
Er gibt sich Mühe, sich zu fügen, und er geht bestimmte Kompromisse ein. Er lebt aber auch das Leben, das man sich vorstellt, sodass ein Künstler es lebt. Er ist ein Bohemian, er ist ein Genießer, er findet sehr schnell seine Muse, er findet eine Geliebte, er übersieht sehr vieles aus seinem nächsten Umfeld und sieht dafür vieles, was sein nächstes Umfeld nicht sieht. Er ist auch eine Projektionsfläche für die Frau, die seine Geschichte schreibt. Weil dieser Roman auf zwei Ebenen konstruiert ist. In der einen Ebene schreibt eine Frau, eine Schriftstellerin, die Geschichte von Constantin Avis, fährt mit ihrem kleinen Sohn und mit dem Kindermädchen nach Ligurien, ist auch hin und her gerissen zwischen dem Wunsch, in Ruhe gelassen zu werden und zu schreiben, und der wachsenden Eifersucht auf das Kindermädchen. Und sie schreibt einen Roman über einen Künstler, der so lebt, wie sie sich wünschen würde zu leben, die die Freiheiten hat, die sie sich wünscht zu haben. Nach und nach hat auch diese Figur ihre Probleme, reibt sich auch diese Figur an dem Alltag. Diese Figur lebt auch in bestimmte Zwänge, wie ein jeder Künstler, der die Balance finden muss zwischen dem Trieb, das zu machen, was ihm liegt, was ihn glücklich macht, was er sie für schön hält, und der Sorge, dass diese Kunst nirgendwo eine Anerkennung bekommt. Mit Dora bin ich zum ersten Mal richtig bei einer Mutterfigur und stelle mir die Frage, inwiefern eine Künstlerin auch eine gute Mutter sein kann. Wie gestaltet sich diese Balance?
Es ist eine große Konkurrenz, muss man sagen. Ja. Sie beschreiben das ja sehr genau. Sie braucht die Freiheit. Sie ist sogar froh, wenn das Kind mal mit dem Kindermädchen am Strand ist, denn sie ist in Ligurien an einem schönen Badeort und das Kind vergnügt sich selbst. Das ist gut für den Text. Aber da kommt die Mutterrolle natürlich ein bisschen zu kurz. Also wir haben es hier zu tun auch mit einem Geschlechterverhältnis, was Sie erzählen. Denn Constantin Avis ist ja ungebunden. Der kann machen, was er will. Der kann abends mit der Freundin durch die Gegend ziehen. Wie lösen Sie diese Konflikte auf in Ihrem Text? Hilft da vielleicht die Komik, um diese Konflikte, die nun mal ökonomisch bestehen, die von der Biologie her bestehen? Ist die Komik, der Humor eine literarische Möglichkeit, all diese verschiedenen Konfliktpotenziale literarisch aufzulösen für Sie?
Ja, Humor ist immer ein Mittel, nicht wahr? Und ich bin froh, dass Sie das aufgreifen. Natürlich aber auch diese Transzendenz der Kunst, also die, alles, was um Dora passiert, gibt ihr Stoff für ihren Roman. All ihre Beobachtungen, all ihre Sehnsüchte, all die Konflikte, die sie hat, die verarbeitet sie in ihr Roman, mehr oder weniger sichtbar. Oder allmählich erst sichtbar. Also am Anfang merken wir, dass es so bestimmte Details sind. Ein gelber Vorhang, der in Ligurien flattert, der plötzlich in New York der 20er Jahre aus dem Fenster von Constantin Avis herausflattert. Ein Krebs, den ihr Sohn rettet aus einem Restaurant und ins Meer bringt mit dem Kindermädchen. Und dieser Krebs leuchtet dann plötzlich auf dem gemalten Sternenhimmel im Central Station, als Constantin Avis seine Muse küsst. Und dieser Krebs wird dann so beschrieben, als wäre er lebendig. Die Idee ist, dass die Kunst nicht nur die Zeit transzendiert, sondern auch die Herkunft, die Geschlechter. Also Kunst transzendiert unser ganzes Leben.
Vielleicht schauen wir uns ein Tier etwas genauer an, und zwar die Vögel. Der Vogel steckt auch im Titel des Romans, das Gewicht eines Vogels beim Fliegen. Vielleicht sagen Sie kurz etwas über dieses Gewicht eines Vogels beim Fliegen. Was hat denn dieser Vogel überhaupt für Gewicht, Möglichkeiten, um überhaupt fliegen zu können?
Also, es ist klar, dass schwere Vögel mit größerem Anlauf fliegen können. Und so spontan würde ich sagen, dass es Dora in ihren Umständen schwieriger hat, zum Schreiben zu kommen, in einen Flug zu kommen, schwerelos zu sein, diese Schwerelosigkeit zu erreichen, die es ihr erlaubt, also eben diese Freiheit des Flugs zu finden. Also das wäre ja so eine Interpretation im Nachhinein. Aber als ich das Buch geschrieben habe, habe ich an die Vertikale der Kunst gedacht. Also ich bin von der Form dieses Kunstwerks von Konstantin Avis ausgegangen. Das ist ein Vogel, der sich aufstreckt, der gleich abhebt. Und es geht darum, wie Kunst abhebt, wie Kunst zum Fliegen kommt. Und dann natürlich eben auch, wie die Künstler in ihrem Leben diese Leichtigkeit finden, Kunst zu schaffen, die abhebt. Also wie sie selber diese Leichtigkeit finden, um sich in dem kreativen Zustand zu bringen.
Ja, da muss ich ja ganz persönlich fragen, wie bringen Sie sich in diesen Zustand, um dann literarisch abzuheben?
Nach jedem Buch meine ich, dass es mir unmöglich sein wird, noch so einen Zustand zu erreichen als Mutter zweier Kinder. Es ist immer ein Wunder, so empfinde ich es, dass ich es schaffe, Bücher zu schreiben. Ich weiß es nicht, es ist wie eine Trance. Ich bin dann getrieben, ich fange mit einem Bild an, mit der ersten Seite. Ich schreibe ein ganz lange am Beginn des Buches, bis ich den Ton finde, bis ich die Sprache finde für mein Buch. Und dann fließt es, dann bin ich ganz im Buch drin, dann lebe ich im Buch, dann ist es so ein Rausch. Ich freue mich immer aufs Schreiben. Ich habe große Glücksgefühle, wenn mir Bilder gelingen, wenn ich die richtigen Worte finde, wenn ich Sätze bilden kann, wenn ich die Worte so in Zusammenhängen bringe, die sie zum Schweben bringt. Und eigentlich ist für mich Kunst immer ein Fremdgehen. Ich schreibe immer an Randzeiten mit heimlicher Freude.
Warum Fremdgehen? Das müssen Sie mir erklären.
Schlechtes Gewissen dabei.
Warum?
Weil ich gar nicht zielgerichtet schreibe. Also ich bin beim Schreiben immer eine Suchende. Und heutzutage macht man meistens alles so zielgerichtet. Weiß man auch vom Anfang an, wo man hinkommen will, wenn man sich auf einen Weg macht. Und meine Bücher sind Spaziergänge.
Ich würde ja sagen, Ihre Bücher sind unglaublich komponiert. Die Motive sind sehr genau gesetzt. An den entscheidenden Stellen tauchen die auf und das Ganze fügt sich wie ein großes Puzzle. Aber wenn Sie jetzt mir die Illusion rauben, dass das eher alles ein Spaziergang ist, bin ich doch erstaunt. Oder ist das Understatement?
Ich bin froh, dass Sie das sagen. So fühlt es sich an beim Schreiben, dass ich auf der Suche bin. Ich mache keinen Plan vom Buch, sondern ich suche den Rhythmus. Und natürlich bekommen Sie dann das Gefühl von Komposition. Aber um diesen Rhythmus zu finden, muss ich eben flanieren, muss ich mir die Freiheit suchen und dann auch finden, in diesen Zustand zu kommen. Das ist eine große Freiheit, die ich mir nehme, eine unverschämte Freiheit eigentlich.
Schreiben Sie Ihre Texte oft um?
Nein, aber ich schreibe langsam. Ich schreibe langsam und ich habe immer Angst beim Schreiben. Also ich atme sehr flach beim Formulieren, weil ich meine, der Sprache nicht mächtig zu sein. Also ich habe immer große Angst, dass ich falsche Sätze schreibe, dass ich schiefe Bilder schaffe.
Hat das etwas damit zu tun, weil Sie in Deutsch schreiben und das nicht Ihre Muttersprache ist?
Ja, ja.
Das ist ja auch ein ungeheures Risiko und es ist auch sehr mutig. Warum haben Sie sich entschieden, auf Deutsch zu schreiben? Wann hat das angefangen übrigens?
Das hat während meines Studiums, meines zweiten Masterstudiums in Österreich angefangen. Das muss wahrscheinlich 2005 gewesen sein. Da habe ich einen Literaturzirkel besucht und habe mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern über ihre Manuskripte gesprochen. Und irgendwann kam ich dran, etwas von mir vorzulesen. Und dann habe ich angefangen, eine Kurzgeschichte, die ich auf Rumänisch geschrieben hatte und in Rumänien publiziert hatte, ins Deutsche zu übersetzen. Und beim Übersetzen habe ich bemerkt, dass ich sie eigentlich auf Deutsch ganz anders geschrieben hätte und dass die deutsche Sprache ganz andere Ausdrucksmöglichkeiten bietet, und habe angefangen, auf Deutsch zu schreiben. Und das war dann ganz natürlich, weiterhin auf Deutsch zu schreiben, weil ich im deutschsprachigen Raum gelebt habe. Also ich bin von Krems an der Donau, wo ich studiert habe, nach Wien gekommen und danach nach Bonn und danach nach Berlin. Und von Berlin aus bin ich in die Schweiz gezogen, nach Zürich. Und es wäre seltsam gewesen, in eine Sprache zu schreiben, die meine nächste Umgebung nicht spricht. Also ich bin bei der deutschen Sprache geblieben. Ist natürlich eine Herausforderung, weil es eine fremde Sprache ist. Also was heißt schon fremd? Aber ich habe bemerkt, dass die deutsche Sprache mir ganz neue Freiheiten bietet, dass ich über Themen schreiben kann, über die zu schreiben ich mich auf Rumänisch gar nicht trauen würde.
Inwiefern?
Also zum Beispiel meinen Roman Baba Rada, Das Leben ist vergänglich wie die Kopfhaare, hätte ich so nicht geschrieben. Ich wäre den Figuren gar nicht so nahe gekommen. Ich hätte vieles als Verrat empfunden oder das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit, den Bukarest-Roman, konnte ich gut auf Deutsch schreiben, weil ich diese Distanz zum Ort hatte. Und auch zu den Zeiten, die ich beschreibe, auch zu meiner Erfahrung unter Ceausescu in der kommunistischen Diktatur, meine Kindheit erlebt zu haben. Und mit dieser Distanz der Sprache konnte ich eigentlich überhaupt eine Sprache finden für Geschehnisse, die sich in einer Zeit der Sprachlosigkeit abgespielt haben. Aber auch Dinge zu benennen, die ich auf Rumänisch nicht benannt hätte, weil es bestimmte Tabus gibt in der rumänischen Gesellschaft, weil bestimmte Themen schon schwer zu behandeln sind auf Rumänisch. Also dieses Pendeln am Anfang. Am Anfang habe ich mir die Texte hin und her übersetzt beim Schreiben, also im Kopf, und mittlerweile tue ich das nicht mehr.
Sie denken und schreiben in Deutsch.
Ja.
Sie sind vorhin schon ein wenig in Ihrer Lebensgeschichte zurückgegangen. Sie sind 1979 in Bukarest geboren. In welchem gesellschaftlichen Milieu sind Sie aufgewachsen?
Ich bin im Regierungsquartier aufgewachsen, vis-à-vis der Oper, weil mein Urgroßvater Bukarester Bürgermeister unter dem König gewesen ist und Rektor der Rechtsuniversität. Und im Quartier blieb auch, als die Kommunisten die Macht ergriffen. Also er hätte die Möglichkeit gehabt, mit dem König in die Schweiz zu fahren. Der König hat es ihm angeboten, König Mihai, aber er wollte nicht sein Land verlassen. Er hat gesagt, die Kommunisten werden sich nicht lange halten. Sie haben keine Ahnung von Administration, die haben nicht studiert. Ich bleibe da diese kurze Zeit und reise, wann immer ich will, später.
Hat er sich geirrt?
Und er hat sich geirrt. Er hat dann lange Jahre im Gefängnis verbringen müssen, hat aber sein Haus behalten können. Die Hälfte des Hauses dann musste er doch irgendwann abgeben. Da kam so ein Laden für Kader herein. Und die Kader, die Nomenklaturisten, habe ich dann als Kind immer im Garten getroffen. Und hinterher wurde aus diesem Laden die Wohnung eines der reichsten Menschen in Rumänien, eines Freunden von Ceausescu. Ich habe das erlebt, wie sich so die Gesellschaft mischt. Also im Quartier haben Alteingesessene gewohnt und gleichzeitig auch Kommunisten, Emporkömmlinge, wie sie von den Alteingesessenen benannt wurden, die so leben wollten, wie sie sich vorgestellt haben, dass Adlige früher gelebt haben. Also dieses Habitus sich versucht haben anzueignen. So dass die Oper funktioniert hat, also es hatte ein reiches Programm, und am Straßenende waren die Tennisarenen, wo ich auch immer Tennis gespielt habe.
Sie erinnern sich also gerne an Ihre Jugend?
Ja, ich war nicht unglücklich als Kind. Ich bin in einer liebevollen Familie aufgewachsen. Meine Eltern haben einen geheimen Filmkreis gehabt. Wir hatten den ersten Farbfernsehen im Quartier und ein Bekannter von uns hatte ein Video und meine Eltern haben sich Videokassetten angeschaut, ausländische, und ich habe diese Atmosphäre der geheimen Treffen gemocht als Kind. Und natürlich, es gab große Spannungen, die ich gespürt habe als Kind, eben, die ich nicht benennen konnte.
Die Angst.
Die Angst.
Verraten zu werden.
Genau, das konnte ich lange nicht benennen. Und auch die Unfähigkeit, die sich dann auch nach der Wende erhalten hat, geradeaus zu kommunizieren zwischen den Generationen. Auch der Verlust der Sprache, den ich beim Aufwachsen, also in demokratischen Ländern wird ein Vokabular, je älter man wird, umso größer, oder? Man kann, je älter man wird, immer mehr beschreiben, immer mehr begreifen. Und bei mir war es umgekehrt. So, ich habe nach der Wende verstanden, was man alles nicht sagen kann und was alles einen ganz anderen Hallraum haben könnte und was vergiftet wurde. Und habe angefangen zu schreiben, habe bemerkt beim Schreiben auf Rumänisch, dass ich so schreibe, wie meine Großmutter redet, dass ich die Worte benutze aus der Zwischenkriegszeit, die eigentlich antiquiert sind. Und als ich angefangen habe, auf Deutsch zu schreiben, habe ich dann bemerkt, dass ich auch auf Deutsch diese antiquierte Art habe. Ich musste mich lange suchen beim Schreiben und so habe ich mich auch gefunden im Alltag.
Sie sind in Bukarest auf die deutsche Schule gegangen, die es dort gegeben hat. Können Sie sich noch an die Bücher erinnern, die belletristischen, wenn es denn die gegeben hat, die Sie damals im Unterricht gelesen haben?
Vor der Wende oder nach der Wende?
Vor der Wende zum Beispiel.
Ah.
Interessant.
Also ich war 10
genau.
Bei der Wende und wir hatten ganz viele sozialistische Belehrungsstücke, Bücher. Das ist völlig uninteressant und diese Literatur vergisst man sofort. Auch die Gedichte, die propagandistischen Gedichte.
Ging denn das sofort, die aus dem Kopf zu werfen dann?
Sofort,
tatsächlich.
Sofort. Ja, deswegen mag ich auch keine Literatur, die so utilitaristisch ist, die auf etwas zielt, die mit gezücktem Zeigefinger daherkommt, die etwas erklären möchte. Das, was übrigens heute großen Zulauf hat, eben die Literatur, die Leserinnen und Leser erzieht und ihnen zeigt, wie es anderswo ist oder die Reportagen zu ersetzen glaubt. Also das habe ich überhaupt nicht gemocht. Schon als Kind habe ich diese Art von Literatur als unehrlich empfunden. Weil warum sagt man es nicht direkt? Warum braucht es noch eine Geschichte, um das zu sagen, was wir schon wussten, was man uns beigebracht hat? Diese Literatur verschwindet, weil sie bar jeder Sinnlichkeit ist. Die verleitet einen auch nicht zum Schwelgen, zum Träumen, die beflügelt einen nicht. Also wenn man belehrt wird, wenn alles gesagt wird, dann sitzt man auch nicht begeistert da, sondern eben in der Schulbank. Ich habe dann hingegen sehr viele Legenden gelesen, die zum Teil auch sehr dogmatisch waren. Aber das habe ich dann als Kind nicht so bemerkt. Die waren sinnlich. Also ich erinnere mich eben an Legenden mit rumänischen Fürsten, mit Vlad dem Fehler, mit Stefan dem Großen, mit ihren Heldentaten, wie sie die Feinde zerstückeln mit dem Schwert. Das war alles sehr plastisch beschrieben und an sich hat mir diese Plastizität gefallen, wie die Bäume rauschen, während die Armee in den Krieg zieht oder ein Held eben, der einen Arm und ein Bein verloren hat, kriecht durch die nasse Erde oder noch mit dem gezückten Messer in der linken Hand oder irgendwie so plastisch. Und Literatur, die geschrieben war, sehr nah am Scheitern, also die sehr leicht lächerlich werden konnte, aber oft doch bleibende Bilder hinterlassen hat. Das hat mich als Kind gebannt.
Ich würde ja sagen, nach der Lektüre doch einiger Texte von Ihnen, dass da was übrig geblieben ist. Das Plastische, der Sinn für das Skurrile, manchmal auch das, sagen wir mal, Blutige in manchen Szenen. Wir hatten das in dem Vampirroman, Die nicht sterben. Das wäre vielleicht mal ganz interessant, da Verbindungen zu sehen von Ihren Kinder- und Jugendlektüren bis hin zu dem, was Sie heute schreiben. Vielleicht gehen wir noch mal kurz ein auf die Wende 1989. Die haben Sie erlebt. Sie waren 10 Jahre alt, haben Sie gesagt. Haben Sie diese Zeit noch in Erinnerung? Was sind da so die prägendsten Momente gewesen, als es hieß, der Diktator ist abgesetzt?
Oh, ich habe ganz klare Erinnerungen daran. Wir haben unsere Sommerferien immer im Künstlerdorf Cumpato in den Karpaten verbracht. Ich kam nicht aus einer Künstlerfamilie, aber mein Vater, der Bauingenieur war, hatte sich als Komponist ausgegeben und die Sekretärin der Administration überzeugt, dass er ein Komponist war. Er wurde auch mit Maestro begrüßt da im Künstlerdorf und wir durften alle unsere Ferien da unter Schriftsteller und Komponisten und Schauspieler verbringen. Also ich kenne sie alle schon als Kind, alle Schauspieler, habe sie alle erlebt, Sommer für Sommer, alle Schlagersänger, deren Familien. Und es hat mich auch als Kind sehr interessiert, aus welcher Familie kommt so ein Mensch, so ein Künstler, woher kommt dieser Funken? Und wir waren auch in den Winterferien da in Cumpato und auch da, als die Wende kam. Und ich erinnere mich, dass meine Eltern Radio gehört haben unter der Bettdecke. Ich habe immer so getan, als würde ich das nicht mitkriegen, weil sie wollten nicht, dass ich etwas mitkriege. Und sie haben auch nie mit mir offen über das Regime gesprochen. Ich wusste, dass sie regimekritisch waren von den Witzen, die sie gemacht haben. Aber immer, wenn sie vorstellen, ich werden muss dann in der Schule, weil ich mich verplappert habe oder einen politischen Witz erzählt habe, dann haben sie alles bestritten und haben auch mit mir geschimpft und haben auch mir gesagt, nein, sie seien feurige Unterstützer des kommunistischen Regimes. Also ich wusste, dass sie mir gegenüber das nicht zugeben wollten. Und da war ich 10 und ich habe diese Stimmung erfassen können. Ich war am Spazierengehen mit der Tochter einer Schauspielerin und sie hat mir so ein englisches Lied gesungen, wie wir die damals gesungen haben, ohne ein Wort Englisch zu sprechen, so alles in einem Satz. So. Und plötzlich gab es einen riesen Jubel im ganzen Ort. Und ich höre noch diese Schreie der Männer, so ganz enthemmt. Und dann sind wir in die Kantine gelaufen und ausnahmsweise lief da der Fernsehen. Der lief sonst nie. Und alle Väter waren gesammelt um einen Bildschirm, auf dem eine andere Gruppe Männer zu sehen war, die genauso geschrien hat wie die Männer, die sich das angeschaut haben. Also es waren so 2 Männergruppen, die so geschrien haben. Und im Fernsehen war der, das habe ich dann später erfahren, weil als Kind habe ich ihn nicht gekannt, der Dichter Mircea Dinescu. Und der rief, wir haben gesiegt, Brüder, wir haben gesiegt, Sieg, Sieg. Und unsere Väter da in der Kantine haben ganz laut gerufen, Sieg, Sieg. Und ich habe meinen Vater gefragt, ist Ceausescu weg? Und er hat mich umarmt und hat gesagt, ja, er ist weg.
Und wie war das in der Folgezeit? Also der Diktator war abgesetzt. Wie hat sich dann die Gesellschaft, der Alltag auch verändert in Ihrer Familie? Konnte man das spüren, dass dann eine neue Zeit angebrochen war?
Ja, es gab ein großes Gefühl der Freiheit, wobei man noch definieren musste, was eigentlich Freiheit ist und was Demokratie ist. Also ich kann mich erinnern, dass in der Schule sich die Lehrer immer aufgeregt haben, wenn wir die Hausaufgaben nicht gemacht haben oder so. Sie haben gesagt, ja, ist jetzt die große Freiheit aufgebrochen, nicht wahr? Und die Demokratie, obwohl sie selber auch glücklich waren, dass das Regime gefallen war, haben sie sich geärgert, dass so eine Unordnung nun herrscht. Oder im Bus, wenn man sich vorgedrängt hat, haben die älteren Damen gesagt, ja, ist klar, ist jetzt Demokratie, nicht wahr? Also die Ordnung ist weg. Also es war eine sehr verrückte Zeit. Alle Lehrmittel wurden ausgewechselt. Plötzlich haben wir ganz andere Bücher gekriegt. Es gab die sogenannten alternativen Geschichtsbücher, immer neue. Also es war so ein Durcheinander und die Lehrer waren dann plötzlich gnädiger. Die haben nicht mehr so streng benotet, weil eben alles war verändern. Es war eine Suche nach der historischen Wahrheit. Worüber wollen wir jetzt sprechen und aus welcher Perspektive, wo ist die Wahrheit? Also die Schüler hatten es plötzlich leicht.
Vielleicht sogar leichter als die Lehrerinnen und Lehrer.
Ja.
In welcher Weise hat diese Zeit des Umbruchs, die Zeit der Suche auch nach der Wahrheit, die es vielleicht dann doch nicht gibt, weil es mehrere Wahrheiten gibt, die parallel existieren, in welcher Weise hat diese Zeit, die sicherlich prägend war, dann auch Eingang gefunden in ihrer Literatur?
Ich glaube, erst im zweiten Roman, den ich geschrieben habe, das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit, komme ich darauf zurück. Überlege ich mir, wie die Räume, in denen ich aufgewachsen bin und in denen ich gelebt habe, die mich geprägt haben, in denen ich zurückgekommen bin, die ich auf andere Räume projiziert habe, mich geprägt haben und inwiefern sie sich mit der Geschichte verändert haben. Also es ist ein Bukarest-Roman, das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit, und da spaziert, flaniert eine aus Zürich heimgekehrte Bankangestellte durch Bukarest und anfangs mit nüchternem Blick und dann immer exaltierter vielleicht. Und die fällt aus der Zeit, die erinnert sich, was die Orte verändert hat, wie sie früher waren, wie sie in der Erinnerung der Großmutter waren. Also die Stadt ist wie ein Palimpsest, wie sie jetzt sind. Und ich habe bemerkt, dass ich diese Zeit bearbeiten kann, wenn ich über Orte nachdenke. Also welche Orte, welche Freiheiten, welche Räume haben sich mir aufgetan? Durch welche Gassen, durch welche Straßen konnte ich plötzlich frei spazieren? Also es geht um die Freiheit der Bewegung. Bei dem Roman »Die nicht sterben«, da wurde ich mal von einer Psychologin moderiert. Sie hat mir erklärt, warum ich was geschrieben habe, aus welchen Notwendigkeiten.
Also sie hat Ihnen nahegelegt, dass Sie möglicherweise vampiristische Züge haben, weil es geht darum, um die ja, Wiederauferstehung Draculas. Aber das Interessante bei diesem Roman, man mag den psychoanalytisch lesen, ist ja, dass Sie diese Figur in das postkommunistische Rumänien versetzen und im Grunde genommen mit den Mitteln und den Motiven dieses Bram Stoker-Romans eine Aktualität beschreiben, die Korruption in Rumänien nochmal thematisieren. Also da steckt ja durchaus auch eine, jedenfalls für mich als Leser, eine starke Analysekraft drin.
Oh, danke sehr. Eigentlich ist es mit einem Bild losgegangen. Die nicht sterben sollte mein großer Amerika-Roman werden. Ich wollte unbedingt nach meiner Liebesgeschichte, die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen, in dem es darum geht, um die Frage, inwiefern uns die Kunst zu empathischeren Menschen macht, inwiefern sie uns befähigt, die größeren Leidenschaften zu leben. Danach wollte ich weiter westwärts reisen.
Hat nicht geklappt.
Wie ich gelesen habe in einer Rezension, dass ich es tue. Ich las eben in einer Rezension von Roman Bucherli in der Neuen Zürcher Zeitung, Dana wandert mit ihren Büchern westwärts. Und das fand ich so eine schöne Idee, dass ich es tatsächlich umsetzen wollte, weil ich der Meinung bin, dass Kunst nicht ortsgebunden ist. Und dann habe ich ja mit dem primären Gefühl der Schuldlosigkeit mit der englischen Übersetzung eine große Amerika-Reise gemacht mit meiner Übersetzerin Alta Price und habe einen Mann gesehen in Seattle, der seinem Hund in der Nacht nach meiner Lesung da seinem Hund Steine geworfen hat ins Wasser. Und der Hund wollte das ihm Geworfene apportieren und ist ins Wasser gesprungen. Und Der Stein ist aber schnell gesunken und der Hund ist im Wasser geblieben und hat das ihm Zugeworfene gesucht und gesucht. Und der Mann hat noch einen weiteren Stein geworfen und der Hund hat den Stein gesucht und gesucht, aber der konnte ihn nicht finden, weil der Stein gesunken war. Und die Leute haben sich sehr über den Hund lustig gemacht, die Vorbeigänger, und haben das awesome gefunden und gelacht. Und es war Tierquälerei. Und ich habe mich hinterher so geärgert, dass ich nicht eingegriffen habe, dass ich dann diesen Hund gerettet habe in der Literatur. In meinem Buch wird dem Hund ein Stöckchen zugeworfen. Und dieses Bild hat mich an den Roman Dracula von Bram Stoker erinnert. Da heißt es, dass sich das Böse in der Welt ausbreitet, wie die Ringe auf dem Wasser, wenn man einen Stein ins Wasser geworfen hat. Und dass das Böse Böses nach sich zieht. Und ich habe mich gefragt, wie man das Ausbreiten des Bösen aufhalten kann. Und habe als Antwort gefunden, das ist die Kunst. Und das war so der Keim.
Trotzdem sind Sie dann wieder geschichtlich und auch im Roman zurückgegangen nach Rumänien.
Ja, das stimmt, das stimmt. Darüber habe ich mich sehr geärgert beim Schreiben. Aber tatsächlich, ich habe mich geärgert und dann habe ich doch auch Freude gehabt, dass ich mit dem Beschreiben der Orte und der Gerüche und der Dimensionen der Häuser, der Bäume, dass ich diese Räume so bauen konnte, dass ich beim Lesen mich tatsächlich an echte Orte erinnern konnte. Ich habe jetzt etwas erfasst. Das ist so. Das habe ich getroffen, weil das ist so. Das hat auch eine Entsprechung in der Realität. Und ich habe mich auch gefreut, weil ein Freund von mir, der Schriftsteller Peter Weber, mir gesagt hat, dass die Orte, die man in der Literatur beschreibt, die versenkt man. Da habe ich gesagt, ach, ich habe bestimmte Orte für mich versenkt. Es ist fertig, behandelt, ich ziehe weiter.
Sie haben gerade eben gesagt, die Kunst sei ortlos. Die Frage ist, ob man selber auch ortlos ist. Im Lexikon steht ganz profan bei Ihnen, Sie seien eine rumänisch-schweizerische Schriftstellerin. Das hört sich ganz toll an und ich habe es natürlich auch gesagt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, oder vielleicht auch nicht, was bedeutet für Sie Heimat? Ist das Rumänien, die Schweiz oder ein Ort eben jenseits dieser nationalstaatlichen Zuschreibungen?
Es wäre jetzt sehr einfach, Ihnen zu antworten, dass die Heimat die Literatur ist, die Sprache. Ich kann diese Frage je nach Tageszeit ganz anders beantworten. Ich muss sagen, natürlich komme ich auch aus Rumänien und ich bin als Flaniererin immer noch auch in Rumänien zu Hause. Also ich habe, anders als die Leute, die Kolleginnen und Kollegen, die aus Rumänien flüchten mussten, keine Tür zugeschlagen. Also ich behalte mir die Freiheit, jederzeit dahin zurückzukehren. Und gleichzeitig bin ich schon mit meinem allerersten Roman in der Schweiz als Schweizer Autorin genannt worden. Und das hat mir ein großes Glücksgefühl beschert, weil ich realisiert habe, dass die Kunst keine Grenzen kennt. Dass man, wenn man in der Kunst lebt, sich nicht um Grenzen scheren muss. Wie es auch Thema ist in meinem neuen Roman, eben der Vogel darf zollfrei über die Grenze fliegen. Und ja, was ist Heimat? Heimat ist eine Konstruktion, die macht man sich selber, nicht wahr? Auch mit der Anordnung der Erinnerungsfetzen, auch mit den Glaubenssätzen, auch mit den Überzeugungen, die man hat. Man ordnet sie so, dass man sich in der Welt, in die man lebt, heimisch fühlt. Oder dass man eine ferne Heimat im Auge behält, nach der sich zu sehnen, einen dann auch beflügelt. Oder? Also man hat ein Ziel. Ich habe meine ganze Jugend immer danach gesehnt, Teil dieses europäischen Bundes zu sein, mich Europäerin zu nennen. Und wenn ich auf Lesereisen bin, zum Beispiel in Indien oder auch in Amerika, da merke ich, ich bin durch und durch Europäerin.
Es gibt einen Artikel, den ich gefunden habe. Da haben Sie zusammen mit Ihrem Mann, der auch Schriftsteller ist, eine These aufgestellt, und da heißt es, Europa ist immer dort, wo man darüber streitet. Das hört sich natürlich gut an, aber stimmt das? Gestritten wird ja auch anderswo.
Ja, aber ich mag es zu glauben, dass es eine europäische Streitkultur gibt und dass die Frieden voraussetzt und auch diesen Frieden zu wahren immer sucht.
Ich habe jetzt gerade Ihren Mann erwähnt, Perikles Moniudis. Ihr Mann ist auch Schriftsteller, habe ich gesagt. Lesen.
Ah, das ist schön, dass Sie sagen, auch, weil ich jahrelang die Frau des Schriftstellers war, die auch schreibt.
In diesem Fall stimmt es auch. Vielleicht hat sich da ja auch etwas in der Architektur dieser Schriftstellerehe geändert.
Ja, aber das nur, weil Sie jetzt mit mir reden, weil ich Ihr Gast bin.
Lesen und redigieren Sie Ihre Texte gegenseitig?
Ja, immer.
Das hält die Ehe aus?
Ja, ja, ja. Und das gibt uns auch immer sehr viel Stoff für Auseinandersetzungen. Nein, wir genießen das. Von Anfang an konnten wir sehr gut über Literatur streiten. Wir haben zusammen auch einen kleinen Verlag, den Telegramme-Verlag in Zürich. Und wir reden jeden Tag über Literatur, über Autorenkolleginnen und Kollegen, über Texte. Wir lesen viel, also nicht nur einander, sondern auch Kolleginnen und Kollegen und sprechen darüber, tauschen uns aus. Ich habe eine Weile auch die Befürchtung gehabt, dass ich meinen Stil seinem annähern wird, oder? Dass ich so schreiben werde wie er, also ihm nachahmen würde.
Und?
Nein, das mache ich nicht. Wir schreiben sehr unterschiedlich. Es war am Anfang auch die Befürchtung da, eben, dass ich immer die Frau des Schriftstellers bleibe, die auch schreibt. Oder die einen Schriftstellergatten hat, der mir die Bücher schreibt oder mitschreibt. Aber das war dann nicht der Fall, weil wir so einen unterschiedlichen Zugang haben auf die Sprache. Er atmet auch flach beim Schreiben, weil seine Muttersprache Schweizerdeutsch ist. Also er hat griechische Eltern, die aus Alexandria gekommen sind in die Schweiz, und seine Muttersprache ist vielleicht die griechische Sprache, aber eigentlich die Muttersprache, so wie er sie definiert, die Mutter der Sprachen, die er spricht, die Sprache, von der er alle anderen Sprachen aus versteht, ist Schweizerdeutsch, Schweizerdeutsch. Und Deutsch, Hochdeutsch, ist auch für ihn eine Fremdsprache, wie für alle Schweizer Autorinnen und Autoren, das vergisst man viel.
Wie ist das bei Ihnen?
Mit dem Schweizerdeutschen?
Ja.
Ja, jetzt mit meinem Buch «Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen» habe ich zum ersten Mal beim Lektorat Helvetismen wegredigiert bekommen müssen. Also meine Lektorin Katharina Hirling hat mir Helvetismen zurückübersetzt ins Hochdeutsche. Es war für mich eine sehr lustige Erfahrung. Es war mir gar nicht bewusst, dass Helvetismen Eingang in meinem Sprachgebrauch gefunden haben.
Vielleicht bleiben wir nochmal bei der Literatur zum Schluss. Es gibt ja in Ihren Büchern immer wieder andere Autorinnen und Autoren, die auftauchen wie ein kultureller Echoraum gewissermaßen. Sie haben die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen erwähnt. Das ist eine Novelle und das ist ja vollkommen klar. Da scheint schon im Titel Tschechow auf. Mal abgesehen jetzt von diesem russischen Meistererzähler, welche literarischen Referenzen sind Ihnen denn wichtig, auch in Bezug auf Ihren eigenen literarischen Stil, von dem Sie gerade gesprochen haben?
Also ganz lange war es Thomas Mann. Ich bin übrigens auch im Vorstand der Thomas-Mann-Gesellschaft Zürich. Ja, Thomas Mann gehört zu meinem Hausheiligen. Und Die nicht sterben habe ich auch als Antwort auf Mario und der Zauberer geschrieben. Also ich liebe seine Literatur, seine Formulierungen, sein Vokabular, sein Atem durch die Texte. Ich frohlocke immer, wenn ich schöne Sätze bei ihm lese. Und ja, er gehört immer noch zu meinen Lieblingsautoren. Ja, ich lese eigentlich sehr unterschiedliche Autoren. Also gerade nach dem Beenden eines Romans, wenn ich ganz viel Freizeit habe, bevor ich auf Lesereise gehe, lese ich natürlich all die Kolleginnen und Kollegen auch aus Neugierde, inwiefern ich sie in dem, was sie schreiben, immer noch spüren kann und um zu sehen, ob es mir gelingt, wie bei Büchern von völlig fremden Autoren, das Buch zu etwas Eigenem zu machen, also den Autor, die Autorin wegzudenken.
Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Die Schriftstellerin Dana Grigorcza war das. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Rotte.